Ihr Lieben, bevor ich Wort Gottes vorlese, woran erkennen sich Gotteskinder? Es gab schon einen Spruch vor 50 Jahren, da hat man immer wieder gesagt, egal wo du bist, egal in welchem Land, egal welche Sprache, Gotteskinder erkennen sich am leuchtenden Gesicht. Heute darf ich in leuchtende Gesichter schauen, das ist so schön. Ihr Lieben, und immer wieder, ich bin ja viel unterwegs, quer durch Europa, und immer wieder höre ich das Gleiche. Wilhelm, ist es nicht furchtbar, in der Welt wird es immer dunkler. Wer glaubt es, dass in der Welt immer dunkler wird? Macht mal Hände hoch. Ich habe mal gelesen in Matthäus Kapitel 5, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wie kann das jetzt sein, dass es in der Welt immer dunkler wird? Da stimmt was nicht. Und wenn ich darüber Zeugnis gebe, dass in der Welt immer dunkler wird, indem ich die Hände hochhalte, dann gebe ich darüber Zeugnis, die Finsternis hat über das Licht gesiegt. Und das, ihr Lieben, glaube ich nicht. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt und in der Welt wird es immer dunkler, dann sage ich, Mensch, wir Gotteskinder, wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Denn in der Welt wird es nur deswegen so dunkel, weil wir Gotteskinder verlernt haben zu leuchten. Oh, ihr Lieben. Als Kind habe ich viel mit Psychologen zu tun gehabt. Als Kind habe ich viel mit Psychiatern zu tun gehabt. Und die Psychologen, die sagen Folgendes. Die Augen sind das Fenster oder der Spiegel der Seele. Und jetzt passt mal auf. Wenn wir unser Leben Jesus Christus geben, wenn wir uns bekehren, wenn wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, wo nimmt denn Jesus Wohnstatt? In uns, stimmt es? Und wenn Jesus in dir wohnt, dann lass ihn doch einfach aus dem Fenster gucken. Und die Welt sieht etwas, was sie nicht hat. Die Welt will heute nicht unsere frommen Sprüche hören. Da haben sie genug davon. Denn die hören die Sprüche, aber sehen nicht den Wandel dahinter. Ihr Lieben, wollen wir Zeugnis sein durch den Wandel, den wir leben? Wollen wir Zeugnis sein durch Jesus Christus, der aus uns leuchtet, dass wir unseren Glauben leben? Ah, oh, ihr Lieben, ich liebe Jesus. Und das ist der Job. Ah, oh, Jesus, ich hab dich so lieb. Ich lese uns was vor aus Lukas Evangelium. Kapitel 13. Und da geht es um eine gekrümmte Frau. Und sie, eine Frau, war da, Lukas 13, Abvers 11. Die hatte seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit und sie war gekrümmt und sie konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach, Frau, sei von deiner Krankheit erlöst. Und er legte seine Hände auf die kranke Stelle und sofort richtete sie sich auf und sie pries Gott. Ah, ihr Lieben, wenn Jesus anfängt mit uns Programm zu machen, dann geschieht etwas. Ihr Lieben, ich bin der lebendige Beweis dafür, dass es einen lebendigen Gott im Himmel gibt. Ich bin der lebendige Beweis dafür, dass wenn Jesus Christus erlöst, dann erlöst Jesus Christus richtig. Und wenn du heute Morgen hier reingekommen bist und du bist dir noch nicht ganz sicher, ob auch für dich Befreiung gibt, ob es auch für dich Erlösung gibt, so wirst du heute hier rausgehen mit dem Bewusstsein, für den lebendigen Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und ich bin der lebendige Beweis dafür. Ich sag's euch, ihr Lieben. Der Herr hat so Großes an mir getan. Vorhin bei der Begrüßung kommt ein Ehepaar zu mir und sagt, Wilhelm, ich kenne deinen Vater. Ich war bei deinem Vater im Hauskreis. Ich habe mich bei deinem Vater bekehrt. Ist es nicht wunderbar? Und heute steht sein Sohn hier und verkündigt die frohe Botschaft. Wir sollen nicht unsere eigene Meinung verkündigen, sondern wenn wir verkündigen, dann müssen wir Evangelium verkündigen. Weil Evangelium bedeutet frohmachende Botschaft. Und wir müssen die frohmachende Botschaft verkündigen, dass die Menschen wissen, es gibt einen Weg. Und er führt in die Ewigkeit. Und wir kommen an Jesus Christus nicht vorbei. Ihr Lieben, ich muss euch was erzählen. Ich war im Schwäbischen bei einem Freund unterwegs. Und er erzählt mir, sagt er, du, ich kenne jemanden, der hat eine ähnliche Vergangenheit wie du, auch ein Gangster gewesen, auch viele Straftaten begangen. Den betreue ich schon so viele Jahre, aber so der letzte Schritt auf Jesus zu, das klappt einfach nicht. Es sind so viele Dinge, die ihn beugen. Vielleicht ist auch in deinem Leben was dabei, was dich beugt. Was dich niederdrückt. Heute will Jesus seine Hände auf deine kranke Stelle legen, dass du wieder dich aufrichten kannst und dass du wieder voller Freude wieder deine Straße ziehen kannst. Und dann sagt er mir, so der letzte Schritt auf Jesus zu. Das klappt einfach nicht. Wilhelm, was soll ich machen? Ach, sag, komm, wir besuchen ihn mal. Und dann kommen wir dahin. Ein Mann, der lebt in so großer Armut. Er ist nicht mehr kriminell. Sein Wohnzimmer ist 12 Quadratmeter groß. Gebundenheit an Alkohol. Und er sieht mich. Bah, der Bibelraucher nimmt mich in den Arm und drückt mich. Sagt er, herzlich willkommen in meinem Hause. Und auf einmal fragt er mich, sag mal, Wilhelm, wie machst du das? Weißt du, ich war auch ein Gangster. Ich habe auch Bankraub gemacht und habe viele Dinge gemacht. Aber so schlimm wie du war ich noch nie. Aber wie kann das sein, dass du so fröhlich sein kannst, dass du lachen kannst? Man sieht dir die Fröhlichkeit in den Augen an. Wie machst du das? Der Mann hat durch den Alkohol seinen Verstand einfach weggesoffen. Deswegen muss man mit ihm ganz, ganz einfach reden. Und er sagt, ich weiß du, ich habe irgendwann mal erkannt, ich kann so nicht mehr weiterleben. Ich muss eine Entscheidung treffen. Entweder ich treffe die Entscheidung für Gott oder ich treffe die Entscheidung gegen Gott. Da sind wir wieder in andere Themen gekommen. Sagt, oh Willi, mit dir bin ich noch nicht fertig. Ja, wie hast du das gemacht? Ach, sag ich, weißt du, da gibt es ein Wort in der Bibel, da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer mir auftut, zu dem will ich eingehen und es Mahl mit ihm halten. Ja, wie hast du das gemacht? Ihr hört, ich bin Schwabe, gell? Wie hast denn du das gemacht? Ja, ich habe einfach gebetet und sage, Herr Jesus, ich mache jetzt meine Herzenstür weit auf. Bitte komm herein und verändere du mein Leben. Ja, und wann kann man das tun? Ja, boah, sag du, das kannst du in 5 Jahren tun. Das kannst du in 2 Jahren machen. Das kannst du auch heute Abend machen. Das kannst du auch jetzt machen. Ja, sagt, und was muss ich da sagen? Sag's genau so, wie du fühlst und denkst. Du musst keine schönen Worte machen. Ah, Willi, kannst du das nicht du für mich sagen? Sag, nee, das mache ich nicht. Das ist eine ganz persönliche Geschichte zwischen dir und Jesus. Und dann macht er den Mund auf, ihr Lieben, das bewegt mich heute noch. Dann macht er den Mund auf in seiner Einfachheit und sagt, Herr Jesus, du hast gehört, was der Willi gesagt hat. Jetzt war ich wieder der Schuldige, gell? Du hast gehört, was der Willi gesagt hat. Und ich mache jetzt meine Herzenstür weit, weit auf. Bitte komm herein und mach hinter dir die Türe wieder zu. Das war alles. Seit diesem Tag trinkt er keinen Tropfen Alkohol. Der Herr hat ihn buchstäblich erlöst. Wenn du an Dingen zu knabbern hast, wenn du an Sorgen zu knabbern hast, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, es gibt einen Herrn im Himmel und der ist in der Lage, dein Leben komplett zu ändern. Ich sag's euch, ihr Lieben, ich war früher ein gefährlicher Gangster, ein Erzganove. Wisst ihr, mit was mich Jesus als erstes gesegnet hat? Ich war so gnadenlos. Ich war so unbarmherzig. Und er segnete mich mit Gnade und Barmherzigkeit. Ihr Lieben, ich bin zu Gott so dankbar, dass meine Kinder nicht kriminell wurden. Wir lesen doch immer wieder, ja, weißt du, die Gene von dem Vater. Die Gene, au, 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 au. Ich sage euch, als meine Frau schwanger wurde, ich habe mich gefreut. Aber in meinem Herzen hatte ich eine Angst, weil ich habe diesem Unsinn geglaubt von den Genen. Ich sagte, Herr, ich weiß ja gar nicht, wie man Kinder erzieht. Ich weiß nur, was mein Vater gemacht hat. Und mein Vater war, wo ich Kind war. Er war damals noch nicht gläubig. Er war, kennt ihr jähzornige Menschen? Er hat mich in den Wald mitgenommen, dass man die Schreie nicht so hört. Er hat meinen Kopf gegen die Baumstämme geschlagen. Das weiß ich von Kindererziehung. Herr, aber ich will meine Kinder nicht so erziehen. Aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das Einzige, was ich machen kann, ich komme jeden Tag neu zu dir und bitte dich um Weisheit für meine Kinder. Ihr Lieben, meine Kinder sind heute groß. Soll ich euch was ganz ehrlich sagen? Ich habe immer noch keine Ahnung von Kindererziehung. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber der Herr weiß es, wie es geht. Ihr Lieben, es ist so kostbar, wenn wir Kinder haben. Gläubige Eltern sehnen sich danach, dass die Kinder sich bekehren. Wer von euch hat Kinder? Ist es nicht schön, wenn unsere Kinder Jesus dienen? Und wir sind so enttäuscht. Warum will sich meine Tochter, warum will sich mein Sohn, warum wollen die sich nicht bekehren? Wir Eltern müssen Vorbilder sein im Glauben für unsere Kinder. Wir müssen den Glauben leben, dass die Kinder das sehen, was es bedeutet, wenn der lebendige Gott, wenn Jesus erlöst, wenn Jesus Sünden vergibt. Ich sag's euch, für mich ist natürlich Vergebung ein ganz großes Thema, weil ich selber habe in meinem Leben viel Vergebung erfahren. Und ich habe immer wieder meinen Kindern gesagt, egal was passiert, kommt. Und wir reden drüber und wir beten darüber. Mein ältester Sohn war 5 Jahre alt, das ist nur ein Beispiel. Und ich habe an einem Tag eine Fehlentscheidung getroffen. Ich wusste, die Entscheidung war nicht richtig. Und dann bin ich zu meinem 5-jährigen Sohn ins Kinderzimmer gegangen. Sagte Simon, was ich da entschieden habe, das war falsch. Kannst du deinem Papa vergeben? Die Reaktion meines Sohnes war folgende. Sagt er, Papa, komm her. Dann nahm er mich in den Arm. Herr Jesus, du hast das Bekenntnis gehört von meinem Papa. Reinige ihn von Kopf bis Fuß. In Jesu Namen. Ihr Lieben, wir müssen Vorbilder sein. Wir wollen unsere Kinder lernen, wie sie geistlich zu leben haben, wenn wir als Eltern es nicht vorleben. Das ist so wichtig, dass unsere Kinder sagen, oh, dem Jesus, dem mein Papa und dem meine Mama dient, dem will ich auch dienen, ihr Lieben. Wisst ihr, was mit meiner Mutter war? Mein Vater hat 2-mal geheiratet. Als meine Mutter, als ich auf der Welt war, hat mich meine Mutter weggeworfen wie Gammelfleisch. Hat in Ulm-Wieblingen gab es so Felder, da hat sie mich in den Feldgraben gelegt. Ich bin mit einem leeren Kinderwagen weitergefahren. Verreck doch, du Bastard. Ich wurde gefunden. Ich kam ins Krankenhaus. Wir haben es gehört von der Frau, die gebeugt war. Das waren Beugen von meinem Leben. War 7 Monate im Krankenhaus, in Ulm, im Bethesda-Krankenhaus. Schwebte so zwischen Leben und Tod. Ich war mal auch bei einem Art Gottesdienst und da, wo du sitzt, da saß eine alte Diakonissenschwester. Kennt ihr Diakonissenschwestern? So wie die Nonnen, so die Pinguine, so bei den Evangelischen mit Häubchen und Tracht. Und die sitzt ganz vorne, wo du sitzt, und die ist nur am Weinen. Ach, ich denke, ist das ein armes Herzele? Warum weint die so? Ich hatte keine Zeit, weil ich sollte auf die Bühne gehen und kaum mache ich den Mund auf, heult die noch mehr. Ich denke, ich sage mal, was ist da los? Hinterher bin ich zu ihr gegangen und habe mich zu ihr gesetzt. Sage ich, Schwesterle, was ist los mit dir? Ich sehe dich den ganzen Abend nur weinen. Gibt's irgendwas, was dich belastet? Brauchst du Gebet? Kann ich dir irgendwie helfen? Sag doch, was los ist. Und dann drehte sie sich zu mir rum, nimmt meine Hände in ihre Hände und dann laufen die Tränen durch ihr zerfurchtes altes Gesicht und dann sagt sie, ach, mein Helmele, boah, mein Helmele, ihr Lieben. Und es stellt sich raus, diese alte Diakonissenschwester war damals im Bethesda-Krankenhaus, auf der Kinderabteilung, die Krankenschwester, die mich 7 Monate gepflegt hat. Jetzt weiß ich, warum die geweint hat. Die hat geweint, weil ihr Helmele noch lebt. Das ist auch ein neuer Name, gell? Helmele. Weil bei den Schwaben ist es anders wie hier. Bei den Schwaben sagt man nicht Wilhelm, das klingt so. Da sagt man dann entweder Helme und zu den kleinen Kindern sagt man Helmele. Mein Vater wurde ins Krankenhaus gerufen und die Ärztin sagt, Herr Bunz, Ihr Kind ist nicht wie andere Kinder. Ihr Kind ist zu 100% geistig behindert. Ihr Lieben, heute spricht hier jemand, der hat voll ein an der Waffel. Ihr Kind wird nie normal zur Schule gehen können. Ihr Kind wird nie einen Beruf machen können. Ihr Kind wird nie lebenstüchtig sein. Ihr Kind empfindet zum Beispiel keinen Schmerz. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als eure Kinder noch klein waren, da gab es diese Gitterbettchen aus Holz. Kennt ihr die noch? Und da waren doch so Stäbe dazwischen, gell? Das war mein erster Knast. Aber die Ärztin stellt fest, ich krall mich mit meinen Patschhändchen am Gitterbettchen fest und hau mir meinen Schädel die ganze Zeit gegen das Gitter. Das Blut läuft runter und ich empfinde keinen Schmerz. Der Fachbegriff damals war, dieses Kind hat abgeflachtes Normverhalten. Mein Vater sagte mir einige Jahre bevor er gestorben ist, sagte, weißt du, Helme, weißt du, ich war damals noch nicht gläubig. Und ich sagte ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, was wir mit dir für eine Hölle durchleben, ich glaube, ich persönlich hätte dir bei der Geburt den Hals umgedreht. Wir ahnen nicht, was meine Eltern für eine Hölle durchlebten. Meine Mutter habe ich nur einmal in meinem Leben noch gesehen, nur noch einmal in meinem Leben. Da war ich 10 Jahre alt. Ich war in irgendeinem Erziehungsheim für schwer erziehbare Kinder und es heißt, Wilhelm, durch Besuch. Ja gut, wenn ich Besuch bekam, bekam ich Besuch von Psychologen, von Psychiatern, irgendjemand vom Jugendamt, aber Familie kam nie. Und da steht eine junge Frau im Besucherraum und ich denke, schon wieder so eine blöde Kuh vom Jugendamt. Und dann macht die den Mund auf. Hallo Wilhelm. Ich denke, wie spricht denn die? Hallo Wilhelm, ich bin's, deine Mutter. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was in meinem Herzen für getobt hat. Ich hatte noch nie eine Mutter, die mich in den Arm genommen hat und die zu mir gesagt hat, Wilhelm, ich hab dich lieb. Hast du schon deine Kinder in den Arm genommen? Hast du ihnen gesagt, ich hab dich lieb? Jeden Tag, siehst du. Ich hatte nie einen Vater, der mir sagte irgendwie, Wilhelm, das, was du gemacht hast, das hast du gut gemacht. Und ich wollte nur eins, ich wollte eine Mama haben, die mich lieb hat. Ich hab nicht dran gedacht, was mir mein Vater über meine Mutter immer erzählt hat. Wisst ihr, was mein Vater gesagt hat? Wie gesagt, er war damals noch nicht gläubig. Er sagte, Wilhelm, deine Mutter war eine Hure. Wilhelm, deine Mutter war eine Schlampe. Und Wilhelm, es wäre besser gewesen, du wärst damals auf dem Feld verreckt. Wenn du mit diesen Informationen leben musst, als Zehnjähriger, dann kannst du dir vorstellen, was mich alles gebeugt hat. Was beugt dich heute Morgen? Was beugt dich? Vielleicht sind das für andere ganz belanglose Dinge und du selber gehst sowas von gebeugt und gebeugt und gebeugt. Und wenn du gebeugt bist, was siehst du da? Du siehst nur deine dreckigen Füße. Du siehst die paar Quadratzentimeter um dich rum und mehr siehst du nicht mehr. Lass dir von Jesus Christus seine Hände auf die kranke Stelle legen, dass du dich aufrichten kannst. Bei mir hat es Jesus gemacht und ich... Sehen ja, ich habe keine Minute bereut, keine Sekunde bereut. Sie brachten mich wieder in ein anderes Heim. Und dann stahl ich einem Erzieher das Auto. Da war ich so 16 Jahre alt. Ich habe einen schweren Unfall gebaut. Wenn Kinder Auto fahren, gibt es ein Chaos. Bin in einen Polizeiwagen reingedonnert. Der Fahrer war sofort tot, auf der Stelle tot gewesen. Sein Beifahrer saß im Rollstuhl. Damals in Österreich passiert und ich hatte nicht einmal einen Kratzer. Aber wenn Kinder fliehen, wo wollen Kinder hingehen? In den Wald geflohen, in Wäldchen geflohen, Polizei hat uns verhaftet. Und dann brachten sie uns nach Hause und sowas habe ich im ganzen Leben noch nie gesehen. Dicke Quadersteine. Zu einer ganz hohen Mauer aufgebaut. Rings ums Gelände rum war diese hohe Mauer. Auf der Mauer, da war so ein gerollter Stacheldraht. Ringsrum. In dem Stacheldraht drin, da haben die so kleine Blättchen reingelötet. Und wenn jemand über diese Mauer klettern wollte. Und er hat in diesen Stacheldraht hineingegriffen. Der hat sich selber die Finger abgehackt. Und da fiel mir mein Vater ein. Wisst ihr, mein Vater, der ging damals, der hat sich bekehrt. Durch seine zweite Frau, durch die Else, bekehrt. Und er ging damals in Ulm in eine Methodistenkirche. Kennt ihr Methodistenkirche? Ich dachte immer, das sind Christen mit Methode. Die ging damals in eine Methodistenkirche. Und mein Vater hat mich immer wieder mitgenommen zur Sonntagsschule. Aber das hat mich doch nicht interessiert. Mich haben doch viel lieber die Mäntel und die Taschen der Gemeindeglieder interessiert. Ob da Geld drin ist. Aber mein Vater sagte immer wieder, Mensch, Helme, du kannst so nicht leben. Das geht nicht. Helme, du gehst kaputt so. Die einzige Chance für dich besteht. Gib doch dein Leben, Jesus. Bekehre dich. Denn wenn du so lebst, wie du jetzt lebst, Helme, du endest eines Tages im Zuchthaus. Ich dachte, Zuchthaus ist geil. Oh, Da werden Hasen gezüchtet oder Vögel gezüchtet. Als wir da reinfuhren, wusste ich, was mein Papa gemeint hat. Ihr Lieben, könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr jung wart? Bist du mit 18 oder mit 21 volljährig geworden? 18. Viele junge Menschen heute sagen, Mensch, bin ich froh, wenn ich 18 bin. Wer hat so gedacht, komm, oder 21 bin? Wer hat so gedacht? Ich bin so froh, wenn ich endlich volljährig bin. Wenn ich 18 bin, dann kann ich endlich tun und lassen, was ich möchte. Stimmt das? Das war der Gedankengang. Ja, so viele junge Menschen, ich bin vielen Schulen. Ich bin mehreren Schulen momentan wie irgendwo anders. Und immer wieder, oh Wilhelm, ich bin so froh, wenn ich 18 bin. Da kann ich tun und lassen, was ich möchte. Und da sind sie 18. Und sie können nicht mehr tun und lassen, was sie möchten. Eine ist gebunden an Alkohol. Andere ist gebunden an Marihuana. Ist ganz, ganz groß heute modern, gell? Ein Joint durchziehen. Andere sind gebunden an Pornografie. Und die meisten heute sind gebunden, kennt ihr die Droge Smartphone? No. Die Leute reden nicht mehr miteinander. Ein Ehepaar sitzt im Zug vor mir. Die reden nicht miteinander. Die schicken sich SMS. Machst du das auch in Villingen-Schwenningen? Machst du das auch? SMS schicken, nicht? Ihr Lieben, Jesus will uns in die Freiheit rufen. Jesus möchte, dass wir in Freiheit leben. Aber ich sag's euch ganz echt, Freiheit hat seinen Preis. Der Paulus beschreibt es wunderbar. Der Paulus sagt an einer Stelle, jetzt lebe nicht mehr ich. Wir müssen unser Ich aufgeben. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich kann euch bestätigen, dass wenn Christus in uns wohnt, hast du kein Heimweh nach deinem alten Leben. Aber viele denken, ja, weißt du, dann hat sich der Willi bekehrt und am nächsten Tag war alles gut. Ich sag euch, ich war so enttäuscht am nächsten Tag, dass nichts gut war. Wir hören viel bei Evangelisationen, du musst nur dein Leben Jesus geben. Dann wird alles gut. Habt ihr schon mal gehört? Nee, dann wird es nicht gut. Dann geht der Krieg los. Weil dann schießt der Teufel aus allen Rohren. Und ihr Lieben, der größte Anfechtungspunkt, wo ich also in meinem Glauben erlebt habe, war unter den Christen. Also ich kann es euch sagen auf Schwäbisch, okay? Versteht ihr Schwäbisch? Wenn nicht, dann Hände hoch. Der Schwabe sagt, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ich übersetze, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Entweder ich bin ganz sein oder ich lasse es ganz sein. Ihr Lieben, als damals der Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat, ging der Kain seiner Arbeit nach, bis Gott kam und sagt, sag mal, Kain, wo ist eigentlich dein Bruder Abel? Was sagt der Kain? Sollt ich meines Bruders Hüter sein? Du bist der Hüter von deinem Bruder. Du bist der Hüter von deiner Schwester. Und wenn der eine nicht mehr laufen kann, dann darfst du ihn stützen, so lange, bis er wieder laufen kann. Ich sage euch, mein Vater war da ein ganz großes Vorbild. Das habe ich aber alles im Nachhinein nur erfahren von Menschen, die meinen Vater kennen. Mein Vater hat in einer Teestube gearbeitet. So eine Teestubenarbeit. So ähnlich wie das Lebenshaus, wo ich gestern war. Ähnlich. Man hat sich gekümmert um Menschen, die in Not waren. Als mein Buch rauskam, der Bibelraucher, kennt ihr den Namen Ludwig Schneider? Wer kennt Ludwig Schneider? Ein paar kennen ihn, genau. Der ist Journalist gewesen aus Jerusalem. Und sein Sohn schrieb folgenden Bericht. Als ich den Bibelraucher das erste Mal las, dachte ich mir, den Namen kenne ich. Und es stellt sich raus, der Bibelraucher ist der Sohn von meines Vaters Freund. Und sein Vater kam immer wieder nach Israel. Und sein Vater war Kunstmaler. Und oft sah sein Vater bei uns im Wohnzimmer und malte Bilder und war am Beten und die Tränen liefen seinem Vater runter, weil er nicht mehr wusste, was mit seinem Sohn passiert. Ihr Lieben, mein Vater hat 28 Jahre für mich gebetet. Und mit jedem Gebet wurde ich schlimmer. Mein Vater wurde geprüft. Mein Vater wurde geprüft. Ich sag's euch, ich habe mein Leben mit meinem Vater in Ordnung gebracht. Wir haben Stunden auf den Knien verbracht. Wir haben gebetet und gebetet und uns einander die Sünden bekannt. Und als alles fertig war, haben uns in den Arm genommen, haben nochmal füreinander gebetet. Mein Vater war hinterher immer noch kein Vater zu mir, den Titel hat er verloren. Aber ich bekam einen kostbaren Glaubensbruder und ich bekam einen kostbaren Freund. Ihr Lieben, es ist so, so gewaltig, dem Herrn zu dienen, aber ich bin ein ehemaliger Bankräuber. Könnt ihr euch vorstellen, wie das geht? Bankräuber, Bank rein und ja, Maske. Mich fragt jemand vor kurzem, ja, Willi, wie machst du das? Ach, die Pandemie, die macht mich total kaputt. Sei mich nicht. Ja, weißt du, wie gehst du damit um, mit Maske tragen? Sei du, das ist für mich kein Problem, das kenne ich. Wenn ich früher in die Bank marschiert bin, dann habe ich eine Maske getragen und dann hat der Bankdirektor gezittert. Ja, wenn ich heute ohne Maske in die Bank gehe, dann zittern sie wieder. Also, ich habe keine Angst vor Pandemie. Ich freue mich, dass mein Name im Himmel geschrieben ist. Das ist mir viel wichtiger wie Pandemie. Ihr Lieben, und ich bin entlassen worden aus dem Gefängnis mit 1,2 Millionen Mark Schulden. Könnt ihr euch das vorstellen? Du wirst entlassen nach 14 Jahren Gefängnis und hast hinten dran 1,2 Millionen Mark Schulden. Ich habe das nicht absichtlich gemacht, gell? Aber seit meiner Entlassung wohne ich immer genau neben der Bank. Ich als Bankräuber, ne? Und ich sag's euch, oftmals kam die Anfechtung. Darüber 10 Minuten reingehen und die Schuldenfrage ist gelöst. Und ich musste jedes Mal neu eine Entscheidung treffen. Nein, ich will es nicht. Aber die Anfechtungen kommen immer wieder. Kennt ihr euch noch, da gab es mal einen ganz großen Sturm namens Lothar. Kennt ihr den? Der ist quer durch Deutschland gefegt. Hat Häuser abgedeckt, Kamine runtergerissen. Ich wohnte wie immer neben der Bank. Mein Kamin schüttelt und rüttelt, löst sich und donnert voll in die Bank rein. Alarm geht los. Ja, ich bin auch runtergegangen. Ich wollte auch gucken, was los ist. Polizei war da, die sieht mich, fängt an zu lachen. Sei, wieso lacht ihr jetzt? Also Willi, du probierst doch mit allen Mitteln. Wisst ihr, ihr Lieben, als ich mich im Gefängnis bekehrte, hatte ich keine Anfechtung. Die Leute wussten, wenn sie über mich lachen, geht's aufs Maul. hat keiner gewagt zu lachen. Die Anfechtungen gingen los, nachdem ich entlassen war. Ich habe mir gedacht, das ist eine komplett neue Welt. Ich muss denken, als ich ins Gefängnis kam, das war Anfang der 70er Jahre. Als ich entlassen wurde, war Mitte der 80er Jahre. Die Welt hat sich verändert. Ich habe mich zum Beispiel nicht getraut, über die Straße zu gehen, weil so viele Autos gefahren sind. An den Plakaten, da waren Werbungen. Die hat früher nicht einmal im Bordell gesehen, solche Werbungen. Boah, habe ich gedacht, wie laufen denn die Mädchen rum? Sag mal. So sind früher unsere Mädchen im Bordell rumgelaufen. Und das ist heute völlig normal. Anfechtung, weißt du? Anfechtung. Vieles wusste ich gar nicht, was man darf und nicht darf. Ich habe nicht gewusst, dass ich, wenn ich Christ bin, dann darf ich nicht mehr schlagen. Das habe ich nicht gewusst. Und nach meiner ersten Gottesdienst nach der Entlassung war ich in Nagold in einem Gottesdienst und der Pfarrer sagte, das ist mit der Jungfrauengeburt und das mit der Auferstehung, das sei eine Lüge. Da bin ich aufgestanden und habe den Pfarrer von der Kanzel runtergeschlagen. Ich habe nicht gewusst, dass ich das nicht darf. Heute weiß ich, also, dass ich das nicht darf. Wisst ihr, wenn mich einer angelogen hat, dann hat es Prügel gegeben. Ich musste lernen, wie man sich benimmt. Wisst ihr, ich wollte in die Bibelschule gehen. Wer weiß, was Bibelschule ist? Das kennt ihr, gell? Bibelschule. Ich habe mich überall beworben in Bibelschulen. In ganz Deutschland. Jeder hat mir eine Absage erteilt. Ja, wissen Sie, Sie müssen sich erst mal 5 oder 10 Jahre bewähren. Ihr Lieben, ich habe doch keine Zeit, mich 10 Jahre zu bewähren. Das muss jetzt passieren, jetzt. Und ich hatte die Möglichkeit, in Südafrika 4 Jahre auf die Bibelschule zu gehen. Und das war meine Rettung. Ich war weg von meinem alten Milieu. Ich war weg von allen alten Freunden. Und da konnte der lebendige Gott mit mir arbeiten. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir uns vom Herrn führen lassen. Als damals ich mich bekehrt hatte, mich hat nie jemand besucht im Gefängnis. Nie. Als bekannt wurde, der Gangster Willi hat sich bekehrt, da sind die gekommen wie die Ratten aus ihren Löchern. Es kamen die Katholen, es kamen die Evangelen, es kamen Methodisten und Baptisten und Adventisten und so viele Isten. Und jeder freute sich. Ah, der Willi hat sich bekehrt. Ah, ist das schön. Da sagt eine Wille, wenn du im Glauben wirklich wachsen willst und wenn du im Glauben weiterkommen willst, dann musst du das Buch lesen von Wilhelm Busch. Wie heißt Jesus, unser? Damals gab es einen Schriftsteller, der hieß Dr. Gerhard Bergmann. Könnt ihr euch noch an den Namen erinnern? Du musst das Buch lesen von Dr. Gerhard Bergmann und Dr. Billy Graham und Dr. Oetker und Dr. Backpulver. Egal, wie sie heißen, die Doktoren. Und wisst ihr, was mich gewundert hat? Kein einziger sagte, lies die Bibel. Kennt ihr noch das Kinderlied? Lies die Bibel, bet jeden Tag. Bet jeden Tag, bet jeden Tag, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ihr Lieben, wenn du im Glauben wachsen willst, lies die Bibel. Wenn du Trost brauchst, lies die Bibel. Wenn du Auferbauung brauchst, lies deine Bibel. Auch wenn du vielleicht eine Ermahnung brauchst, lies deine Bibel. Guck her, ich habe die Erfahrung gemacht, Früher habe ich die Bibel geraucht. Ich habe innerhalb von 6, 7 Jahren das komplett Alte Testament durchgeraucht. Ich bin der einzige Mensch hier in ganz Bremerhaven-Lehe, gell? Ich bin der einzige Mensch, der vor seiner Bekehrung schon das komplett Alte Testament intus hatte. Ach. Jesus hat mich gerettet. Jesus hat mich befreit. Ich sagte, Herr, man sagt, die Bibel ist dein Wort. Wenn das dein Wort ist, dann müsstest du in der Lage sein, mir dein Wort aufzuschließen, so dass ich es auch verstehe. So lebe ich schon seit 37 Jahren. Ich habe mich bekehrt am 12. September 1983 um 11.06 Uhr. Soll ich euch sagen, warum ich das weiß? Weil ich habe mir das notiert. Das ist der wichtigste Tag gewesen in meinem Leben. Und bitte, 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 viele Menschen gehen weg von Jesus, weil sie von Christen enttäuscht worden sind. Ihr Lieben, völlig normal, dass uns Christen enttäuschen. Das ist völlig normal. Aber Christus würde ich nie enttäuschen. Was ich momentan mache, ich ähnlich wie gestern bin ich noch die Lessingstraße gefahren. Kennt ihr Lessingstraße? Das ist meine Welt gewesen früher, gell? In Stuttgart betreue ich ein Hoffnungshaus. Da arbeiten Prostituierte. Da, wo jetzt das Hoffnungshaus drin ist, habe ich früher Maschinenpistolen verkauft. Als Gangster. Und der Herr hat das Gebäude benutzt. Und heute sind gläubige Menschen drin, die kümmern sich um Prostituierte. Ihr Lieben, macht eure Türen auf, dass die Menschen hereinkommen können. Sag ich habe vor einiger Zeit einen Gottesdienst gemacht. Da geht die Türe auf und es kommt einer total besoffen hier rein. Und hat sich genau hier vor der Altar hingelegt und hat gestunken und geschnarcht. Und der Gemeindeleiter sagt, wie kriegen wir den raus? Sein, lass den Kerl da liegen. Gibt es was Schöneres, als in der Gegenwart des lebendigen Gottes zu schlafen? Der Mann ist heute auch bekehrt inzwischen. Ihr Lieben, jetzt wäre eigentlich die Einleitung fertig. Aber ihr Lieben, ich danke dem Herrn, dass ich euch besuchen durfte. Ich danke dem Herrn, dass er mein Gebeugtsein wiederhergestellt hat. Wenn dich etwas beugt, geht hier zum Gemeindeleiter, geht hier zum Pastor, geht zu den Leuten hier, die sich auskennen und werde deine Lasten los. Ich danke für das erste Lied, das wir gesungen haben, dass wir alle unsere Sorgen wem geben dürfen? Jesus Christus. Ich habe eine uralte Freundin, die hat immer gesagt, weißt du, Willi, weißt du? Ah, immer wenn sie ihren verknöcherten Finger gehoben hat, weiß ich, es kommt eine Weisheit. Weißt du, Willi, du musst deine Sorgen so lange an das Kreuz Jesu werfen, bis sie dran kleben bleiben. Und das gebe ich dir mit. Der Herr soll euch reichlich segnen. Frage, darf ich noch kurz beten? Dankeschön. Wollen wir aufstehen zum Beten? Ach, das ist so schön. Ich sag's euch. So schöne, fröhliche Gesichter. Himmlischer Vater, ich will dich loben und preisen, Herr, und dir eine Ehre geben, auch für diesen Sonntagmorgen, Herr. Und du weißt, was jeder braucht, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir deine Kinder sind, Herr. Und wenn jemand da ist, der noch nicht weiß, wie er zu dir kommen kann, Herr, bitte gib ihm heute die Möglichkeit, dass er eine Entscheidung treffen kann für dich, Herr. Ich will dich bitten, dass du uns bewahrst unter deinem kostbaren Blut, Herr, dass uns nichts passiert, Herr. Du siehst das ganze Elend jetzt in Russland und Ukraine und überall da, wo Krieg ist, Herr. Bewahre deine Kinder, Herr. Bewahre deine Kinder. Und Herr, ich bitte, dass auch das Elend ein Ende nimmt, Herr. Du bist der Herr über Leben und Tod. Und wir wollen uns unter deine Kontrolle geben. In Jesu Namen. Amen.